Schönen Nachmittag. Ich hoffe, es wird ein ungemütlicher Nachmittag. Nee. Also sitzen bleiben und anschnallen. So, dann ist gut. Es ist ja so eine spannende Sache immer, dieses mit, ich hoffe, du forderst uns heraus und ermutigst uns. Und ich hoffe einfach, dass Jesus uns herausfordert. Aber das bleibt dann wirklich. Und wenn er das tut, dann weiß er auch, wie er das tut und warum er das tut und wie das auch wirklich umzusetzen ist im Leben, diese ganze Sache auch mit dem Zeugnis sein, auch dieses Unterwegssein, dieses Gott sucht den Menschen, du auch. Ich habe ja, als ich am Bodenseehof arbeitete bei den Fackelträgern, da habe ich immer so dieses Fach auch Evangelistik unterrichtet und ich habe da manchmal gesagt, eigentlich kann man das gar nicht wirklich unterrichten. Was soll man da groß sagen? Und dann bin ich an einer anderen Bibelschule, wurde ich da auch eingeladen, es zu unterrichten und dann auch ganz bewusst so Einsätze zu machen mit den Studenten. Und es war dann ganz interessant, dass manche in dem Klassenraum dann sagten, ja, das ist nicht mein Ding und so und das möchte ich überhaupt nicht. Und dann haben wir so ein bisschen so aufgedröselt und dann sagte ich, schaut mal Leute, jeder von uns würde doch jetzt sagen, eigentlich Jesus ist sein Herr, oder?
Ja,
hat man so gesagt. Und dann sagte ich, und eigentlich würden wir jetzt sagen, unser ganzes Leben gehört Jesus, oder?
So,
könnten wir so sagen, ne? Und dann wäre das Fazit, dass es nicht mehr um mein Ding geht. Es geht gar nicht um mein Ding. Es geht auch gar nicht darum, was ich denke, wofür ich eigentlich wirklich begabt werde. Es geht darum, dass Jesus sich durch unser Leben verherrlichen möchte in diese Welt hinein. Um das geht's. Es ist alles, um was es geht. Es geht nicht um mein Ding. Und es war sehr, sehr spannend gewesen dann. Wir sind dann gegangen auf die Straße und zwar in Österreich, haben einen Straßeneinsatz gemacht. Und da war eine junge Frau dabei, die hat echt gekrampft mit Tränen. Und sagt, das kann ich nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und dann wusste ich schon, es wird jetzt eventuell im Chaos enden, dieser Nachmittag. Oder ich bin penetrant freundlich. Und ich sagte, nee, du musst auch gar nicht, stell dich da ins Eck, da du hast so einen Hauseingang, stell dich in dieses Eck und tu das, was du am besten kannst, beten. Und das hat sie dann auch gemacht und wir trafen uns hinterher wieder und dann sagt sie, Heinz, da bin ich so ruhig geworden und ob du es glaubst oder nicht, hey, da habe ich dann mit was so Verrückten über Jesus sprechen können. Und es war so schön, es war so schön. Es ist nicht unser Ding, es geht auch nicht um unser Ding. Ich von mir aus würde niemanden suchen, nur die Menschen, die mir was bringen im Leben. Das ist alles, was ich suchen würde. Nur das, was nützt für mein Leben. Ich von mir aus würde suchen, einen guten Job in Deutschland, irgendwie meine Ruhe haben, regelmäßig in Urlaub fahren, gucken, dass man gesund bleibt, gut aussehend, das fällt mir nicht schwer. Und ja, von daher, das ist schon mal ganz gut, schon mal ein Vorteil. Ne? Das ist alles, was ich suchen würde, tatsächlich. Ich würde meinen Frieden suchen. Ich würde das suchen, was ich mir so vorstellen würde, dass so der Traum des Lebens ist. Also von Haus aus ist das Menschenherzen nicht darauf angelegt, das zu suchen, was Gottes ist. Und das Wunderbare ist, dass er uns gesucht hat, gefunden und dann aus dem, was er gefunden hat, was machen möchte zum Lob seiner Herrlichkeit, das ins Herz, ins Leben seiner Kinder hineinlegt. Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid, nicht ihr werdet, sondern ihr seid. Das habe ich in euer Leben hineingelegt. Nicht, weil ihr das irgendwie euch antrainiert, wie das geht, Salz und Licht zu sein, sondern das habe ich in euch reingelegt. Dazu habe ich euch berufen. Ich habe euch berufen dazu, dass euer Leben Frucht bringt. Also ich habe euch berufen dazu. Und es wird auch Frucht bringen. Euer Leben. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Hermann von Petzel, Gründer von der neuen Dettelsauer Mission oder Diakonie, der sagte einmal, er lebt schon immer, ist beim Herrn Jesus jetzt, der sagte, die Kirche Jesu geht nicht zugrunde an ihrer zu vielen Dienern beziehungsweise zu wenigen Dienern. Er sagte, die Kirche geht zugrunde an ihren zu vielen unberufenen Dienern. Also Menschen, die meinen, wir müssten jetzt mal was machen, das kann auch auf dem Missionsfeld sein. Ich weiß, wir lesen es in der Missionsgeschichte, es gab Leute, die sind aufs Missionsfeld gegangen und nur um der Realität des Lebens zu entfliehen. Und auf dem Missionsfeld, als sie von Jesus sprachen, den sie gar nicht kannten, hat Jesus sie eingeholt und ihr Leben verändert. Gott hat so wunderbare Wege aus ein bisschen Leben, ist vielleicht 80 Jahre wert oder 90 oder wenn wir den Rekord brechen wollen, 118. Aber gehen müssen wir alle irgendwann. Und aus dem, was eigentlich nur Staub ist und was wieder zu Staub wird, was Wunderbares zu machen, an dem die Welt sieht und hört, dass Jesus lebt. Dass Jesus der Herr ist. Und dass es nichts Größeres gibt, als Jesus kennenlernen zu dürfen. Und dass es so wunderbar ist, dass ich wissen darf, dass meine Schuld vergeben ist, meine Trennung vom himmlischen Vater im Himmel, vom Schöpfer des Himmels und der Erde aufgehoben ist, meine Rebellion besiegt am Kreuz von Golgatha und ich plötzlich glauben darf. Glauben, dass Jesus auferstanden ist, dass er wirklich gestorben ist, dass er begraben wurde und am dritten Tage auferstanden ist. Und dass er wiederkommen wird in Macht und in Herrlichkeit. Und dass er jetzt gegenwärtig ist durch seinen Heiligen Geist und durch seinen Heiligen Geist unser Leben formen kann und formen möchte zum Lob seiner Herrlichkeit. Dass was raus springt dabei, ich nenne es mal so, dass der Name des Vaters im Himmel verherrlicht wird und bekannt gemacht wird bis an die Enden der Erde. Das ist sein Ziel. Und das kann nur er machen. Und er macht es auch. Gott macht immer das, was er sich vorgenommen hat. Gott kann eine Sache nicht sein Wort brechen. Das kann er nicht. Das geht nicht. Er hält sein Wort und er setzt sein Wort um. Und das ist das Wunderbare daran. Gott sucht den Menschen, du auch. Aus Jesaja Kapitel 6 möchte ich uns Verse lesen. Und ich lese uns ab Vers 1 bis Vers 8 die sogenannte Berufungsgeschichte vom Propheten Jesaja. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jede von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen und von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Und da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Und es hat mich so bewegt, diese Berufungsgeschichte von, sogenannte Berufungsgeschichte vom Jesaja. Und das sind 2 Punkte so, die ich jetzt mal für heute Nachmittag genommen habe. Der erste Punkt ist, in der Gegenwart des Herrn fällt dir etwas auf. Und zwar, wer bin ich eigentlich wirklich? Wer bin ich eigentlich wirklich? Da ging ich heute Morgen kurz ein bisschen drauf ein. In der Gegenwart des Herrn fällt dir auf, wer bin ich eigentlich wirklich? Und es wird in Jesaja hier so deutlich und wir würden wahrscheinlich sagen, wenn wir jetzt diese Verse nicht hätten und würden den Jesaja treffen und würden sehen, wie er gelebt hat, würden wir überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass da jemand vor uns steht, der sagen würde, ich habe unreine Lippen. Ich bin ein Mann, weil die Lippen, die bringen ja nur zum Ausdruck, was im Herzen ist. Also ich habe ein unreines Herz. Es kommt ja nur raus, was drin ist, ihr Lieben. Das ist ja alles. Ist oft gar nicht das, wir leben zwar in einer Gesellschaft und wir sagen, die Gesellschaft, die macht aus uns das, was wir sind. Das stimmt gar nicht. Zum gewissen Grad stimmt's. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Psalm 1 sagt, sitze nicht
am Tisch der Gottlosen, der Spötter und der Sünder, da geschieht natürlich was mit deinem Leben, aber eigentlich denke ich oft, wisst ihr, die Wahrheit ist, diese Umstände, dieses um uns herum, das bringt eigentlich nur heraus, wer wir wirklich sind. Es wird nur deutlich. Und wahrscheinlich war das beim Jesaja auch so, so empfinde ich es, wie er redet, dass dieses ganze Umfeld, in dem er lebte, dass das auch was mit ihm natürlich gemacht hat. Und warum war das so? Weil er letztendlich auch erkannte, ich bin ja auch unrein. Da ist ja was in mir drin. Und jemand sagte mal, Umstände bestimmen nicht, wer du bist, Umstände offenbaren, wer du bist. Wer du eigentlich wirklich bist. Und mir scheint es so, dass die Jesaja das so richtig entdeckt hat. Das ist der goldene Moment im Leben eines Menschen, wenn ein Mensch wirklich entdecken darf, wer bin ich eigentlich wirklich? Also wer bin ich wirklich? Wenn die Masken fallen. Und es war der Moment beim Jesaja. In der Gegenwart des Herrn, der Gegenwart des lebendigen Gottes, da fallen die Masken. In seiner Herrlichkeit, vom Kreuz Jesu fallen die Masken. Und es ist bei ihm hier geschehen. Wer bin ich eigentlich? Im Psalm 103 lesen wir diese wunderbaren Worte, die uns der lebendige Gott weitergibt in Vers 8, und da steht: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Und dieses Wort hier kann man übersetzen mit ehrfürchtig, das kann man übersetzen mit, da geht man richtiger ehrfurchtsvoller Schauer über den Rücken. Und was hat den Psalmist dazu gebracht? Was ihn dazu gebracht hat, war, dass der lebendige Gott ihm das deutlich gemacht hat, wer er eigentlich wirklich ist. Und dass es so sehr diese Gnade Gottes benötigt, diese freundliche, gnädige Zuwendung des lebendigen Gottes. Und wie wenig er das wirklich verdient hat. Und es hat ihn so bewegt, diesen Psalmist. Und das ist eine Sache, die wird manchmal wirklich vergessen wieder. Und in Jesaja ist es so deutlich geworden auch, wer bin ich eigentlich wirklich? Ich bin ein Mann, unreine Lippen, ich habe ein unreines Herz. Wir fanden es bei den, das gab bei den Fackelträgern in England, da gab es einen Lehrer, das war ein Schotte, der in seiner Jugend hatte so Comedy gelernt. Billy Strachan was his name, war sein Name. Und sagt man das so auf Deutsch schon, ne? War sein Name irgendwie. Ne? Meine Frau sagt, Probi ist gar nicht Deutsch zu sprechen, bleib beim Fränkisch. Und der sagte manchmal, das war sehr interessant, wenn man den traf, gerade so wie er mal so drauf war, wenn er gefragt wurde, how are you doing? Also, wie geht es dir? Da hat er manchmal geantwortet mit, rotten, through and through. Verdorben, durch und durch. Da waren die Leute manchmal ganz schön geschockt. Aber es hat manche Leute zum Nachdenken gebracht. Das stimmt nämlich. Genauso bin ich. Und es hat den Jesaja bewegt, genauso bin ich. Wer bin ich bloß? Also das ist dieser erste Punkt, was eigentlich so der Schlüssel ist, glaube ich, zu diesem Leben, zu diesem Herz der Retterliebe, wenn man so will. Es gibt ja viele Bücher auch, die darüber geschrieben wurden, so diese ganze Retterliebe. Woher bekomme ich die? Wie geht es? Wie kann man so werden? Und das ist der erste Schritt einfach, dass ich entdecken darf im Licht Gottes, wer ich wirklich bin, wie sehr ich ihn benötige und wie wenig ich es wirklich verdient habe, dass er in mein Leben hineinspricht, dass er mich so überreich beschenkt, wie es der Apostel Paulus im Epheserbrief Kapitel 2 beschreibt und sagt da, gewirkt durch den Geist Gottes, ab Vers 4, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet, aus Gnade. Dass diese freie Zuwendung Gottes, aus dem heraus seid ihr errettet. Und das ist der Schlüssel, da geschieht dann was im Leben von einem Menschen. Bei uns in dem Dorf, aus dem ich kam, meine Frau und ich, ich muss auch vorschieben noch, eigentlich denke ich immer, dass mir eine andere Person noch mitgeholfen hat, die ich nie kennengelernt habe. Und das war die Tante oder eine Großtante von meiner Frau. Und es war die einzige Person in der Familie, die gläubig war, von meiner fraulicher Seite. Mütterlicherseits, Mann, das ist ein bisschen lang heute, ne? Und die hat meine Frau manchmal zur Kinderstunde mitgenommen in eine Methodistenkirche. Und ich glaube, dass diese Frau ganz treu gebetet hat für meine Frau. Und das dazu geführt hat, das sind so viele verschiedene kleine Bausteine wie die Lego-Baustadt da oben, die dann plötzlich ein wunderbares Bild ergeben. Da kommt eins zum anderen und dies und jenes. Und dann irgendwann plötzlich handelt der lebendige Gott. Und in dem Dorf, da gab es eine Frau, Hedwig Köstner hieß die. Und die Hedwig Köstner, die habe ich kennengelernt, 3 Tage nachdem ich zum Glauben an Jesus gekommen bin. Da gab es einen Gebetskreis in der Kirche damals. Und da hat mich jemand dann, diese penetrant freundliche Fußballspieler, der hat mich dann gleich mitgenommen. Der hörte, wow, der Heinz ist zum Glauben gekommen. Den muss ich gleich mit zum Gebetsabend nehmen. Dann lernte ich diese alte Frau kennen, die Hedwig. Und die Hedwig, die hat mir erzählt, die war knapp, da schon knapp 80. Und die sagte mir, als sie mit knapp 70 kam, sie zum Glauben an Jesus. Ging jeden Sonntag in die Kirche, von Kindesbeinen an. Und dann sagte mir Mama, Heinz, mit 70 habe ich verstanden, dass Jesus für mich gestorben ist. Und da ist was Wunderbares passiert in meinem Leben. Und unter diesem Wunderbaren haben dann all die Postboten und all die anderen, die ihr was gebracht haben, gelitten. Weil jeder, der vorbeikam an ihrem Haus, und es war so, sie konnte kaum mehr laufen, aber sie saß immer an ihrem Fenster, und wenn da jemand vorbeikam, dann hat sie gesagt, oh, kennen Sie eigentlich schon meinen Herrn Jesus? Und wenn da jemand anrief und hat sich verwählt, dann hat sie immer gesagt, nee, Sie haben sich nicht verwählt, ich wollte Ihnen noch eine Frage stellen, kennen Sie schon meinen Herrn Jesus? Und es war einfach, weil sie merkte, ich war ein Mensch unreiner Lippen, ich war ein unreiner Mensch und Jesus hat mich heil gemacht. Da kam diese Retterliebe in mein Herz. Von der Patricia St. John gibt es dieses kleine Buch, 52 Tage oder 52 Geschichten mit Gott. Und da wird erzählt in diesem Buch, dass ein Missionar in Kanada in der Wildnis unterwegs war und dann in so ein Bed and Breakfast untergekommen ist. Und es sollte ja dann auch eine Andacht halten für all die Mitarbeiter und die Gäste. Und das hat er auch getan. Und er sagte, das würde ich gerne machen, aber ich möchte auch gerne, dass alle Bediensteten dabei sind. Und der Hotelier, der sagte, ja, alle können schon dabei sein, aber da ist eine Frau, ist eine Native, also eine Ureinwohnerin von Kanada. Und das möchte ich nicht, dass die dabei ist. Die schaut immer so griesgrämig. Und er sagte, nö, ich möchte, dass die dabei ist. Und dann war die auch dabei, diese Frau. Und diese Frau war die Einzige, die eine ordentliche Frage stellte hinterher. Und diese Frau sagte dann zu diesem Mann, wissen Sie, ich bin ein einfacher Mensch, ich kann mir nichts merken, ich habe nie gelernt, lesen und zu schreiben. Aber ich würde gerne was lernen von Ihnen. Ich würde gerne mit Gott leben lernen. Und dann sagte dieser Missionar zu ihr, beten Sie mal dieses eine Gebet, zeige mir, wer ich bin. Das kann man sich so an den 5 Fingern, kann man sich das aufmalen. Und dann fuhr er wieder und kam dann wieder. Und dann sagte dieser Hotelier, was haben Sie denn mit dieser Frau gemacht? Die weint ja nur noch. Und er sprach dann mit ihr und sagt, was ist denn los? Und dann sagt sie, ja, ich bete jeden Tag dieses Gebet. Und Gott zeigt mir, wer ich bin. Wie verloren. Was da wirklich los ist in mir. Und dann sagte er, ja, und ab jetzt beten Sie nur noch dieses eine Gebet, zeige mir, wer du bist. Und Jahre später wurde er wieder eingeladen in diese Region. Und da war eine Gemeindeeröffnung und das war eine lebendige Gemeinde. Und er fragte dann diesen einen Gemeindeleiter, wie kam denn das alles zustande? Und er hat dann hingewiesen auf so ein Ehepaar, das dann dort stand. Und das wollte der Missionar natürlich kennenlernen. Und er hat mit denen geredet und irgendwie hat er die nicht mehr so richtig erkannt, diese Frau. Und sie merkte das auch und sagte ihm dann einfach nur, zeige mir, wer du bist. Das hat ihn umgehauen, weil der lebendige Gott sie umgehauen hat. Es geht nur darum, dass der Herr uns zeigt, wer er wirklich ist. Also mit anderen Worten könnte man sagen, sein Leiden schafft Leidenschaft. Sein Leiden schafft Leidenschaft. Dieses, was ist da wirklich geschehen am Kreuz von Golgatha? Wer bin ich wirklich? Ich denke, das ist auch ganz wichtig für euch so, als jüngere Studenten, es ist so ein Weg, es ist so ein Prozess, aber es geht gar nicht darum, was wir alles so selbst performen können, was wir alles so selbst von uns geben können. Jesus, je früher, desto besser, zeige mir, wer du wirklich bist. Und zeig mir, wer ich bin. Dass ich ergriffen werde von dir, Jesus. Wirke du durch mein Leben in diese Welt hinein. Also abhängig von deiner Gnade, abhängig von deinen Erbarmen. Abhängig von dem Gott, der sagt, ich habe kein Gefallen am Tod des Sünders. Ich habe kein Gefallen. Ich fand es interessant, dass du die Flagge von Mecklenburg-Vorpommern gezeigt hast. Das ist auch so ein Landesteil in Deutschland, der mir sehr auf dem Herzen liegt. Ich habe mal mit einem Mann, einem Vertreter von einer evangelikalen Organisation in Deutschland gesprochen. Das muss ich ganz offen sagen, weil wir manchmal so denken, wie wir drauf sind. Und ich sagte, warum sendet ihr eigentlich niemanden in diese Region darauf? Die Menschen, die sind so verloren. Das ist eigentlich, glaube ich, das größte Flächenland in Deutschland. Also sind auch sehr verstreut leben die Menschen in Mecklenburg. Und es ist wirklich Heidenland, Leute. Da gibt es Menschen, die haben diesen Namen Jesus noch nie gehört. Noch nie. Wir sind auch Heidenland. Wir haben halt Jesus schon kennengelernt. Und dann stellt man diese Person und stellt man diese, oder gibt man die Antwort und sagt, man muss ja auch mal die Frage der Effizienz stellen, Heinz. Wenn wir da hingehen würden, also ziemlich ineffizient, da musst du jemanden hinschicken, bezahlen, weiß, wie lange das dauert und bis da überhaupt jemand kommt da oben. Das war tatsächlich die Antwort, die ich bekommen habe. Und dann habe ich zur Antwort gegeben, wenn sich Gott ein einziges Mal die Frage der Effizienz gestellt hätte, dann wäre keiner von uns heute hier, niemand. Niemand. Ziemlich ineffizient, für jemanden sein Blut zu vergeben am Kreuz von Golgatha, für jemanden wie ein Heinz Spindler, ziemlich ineffizient. Jemand, der schon 100.000 Mal versprochen hat, ich überspitze es jetzt natürlich, ne? So soll es jetzt werden und so soll das Leben aussehen und das möchte ich jetzt machen und dies und das schon 100.000 Mal wieder vergessen hat. Ineffizient. Nee, Liebe. Liebe. Die fragt nicht nach Effizienz, Liebe. Es ist nicht das Wesen Gottes. Und um das geht's hier. Er hat kein Gefallen am Tod des Sünders. Und wir lasen es heute Morgen, dass diese eine Frau, die geht raus und sucht diese eine Münze. Und wenn sie diese eine Münze findet, dann lädt sie jeden ein und sagt, das ist eine fette Party, wird es gestartet, Leute. Auf Deutsch Party, auf Fränkisch Party. Okay? Also, für den, der es nicht verstanden hat. Aber es geht da drin so weiter, dass Jesus sagt, so ist Freude im Himmel über einen Sünder, der umkehrt. Einen. Und den Jesaja hat es so getrieben, das zu erkennen, wer bin ich eigentlich selbst vor Gott. Und wenn wir das so übersetzen mit diesen Kohlen, die dann ihn reinigen und es übersetzen ins Neue Testament mit dem Blut von Jesus Christus, das uns reinigt und wir das erkennen dürfen, was da wirklich geschehen ist, dann komme ich eben zu diesem Schluss, sein Leiden schafft Leidenschaft, sein Leiden für mich. Und es fragt nicht nach Effizienz, Liebe fragt nicht nach Effizienz. Das macht sie nicht. Manche haben so Zweckehen geschlossen, das stimmt. Wurden auch in den Königshäusern so Zweckehen geschlossen. Aber die allermeisten Ehen, die geschlossen wurden auf diesem Erdball, die wurden nicht aus Kalkül, klugen Kalkül geschlossen. Die wurden aus Liebe geschlossen, aus dem, was wir dachten, das war Liebe. Und dann kommt die Realität. Aber die Realität, die macht es dann deutlich, ob das wirklich Liebe ist. Dieses zueinander zu gehören, bis der Tod uns scheide. Mit all deinen Macken, mit all deinen komischen Wesen, mit all deinem, was ich nicht möchte, was mir nie gefallen würde, aber ich ja sage zu dir. Ja. Diese Leidenschaft. Und es ist letztendlich am Kreuz von Golgatha geschehen, diese Leidenschaft. Und das Zweite eben, in der reinigenden Gegenwart des Herrn geht dir etwas auf. Also mir fällt etwas auf, wer ich bin, und dann geht dir etwas auf. Und dem Jesaja geht was auf. Deine Schuld ist von dir genommen. Wow. Und deine Sünde gesühnt. Wow. Und plötzlich, wen soll ich senden? Mich. Weil wer anders sollte von deiner Liebe reden als ich? Wer anders? Wer anders soll der anderen diesen Weg zu diesem Gott weisen als ich? Wer anders? Wer, wenn nicht ich, der angerührt wurde von dir, der gereinigt wurde von dir, der verändert wird von dir? Und diese Frage, natürlich habe ich ein ähnlich suchendes Herz wie Gott. Das war so ein bisschen die Fragestellung auch heute. Gott sucht den Menschen, du auch. Habe ich ein ähnlich suchendes Herz wie Gott? Of course, habe ich mir dahinter geschrieben. Natürlich. Wenn ich ein neues Leben habe in Jesus, natürlich. Das ist ja schon eine steile Aussage, diese Jahreslosung, die wir dieses Jahr haben. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz nehmen und ich will das fleischerne Herz in euch geben. Ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. So, endzeitlich für Israel. Aber daraus, aus diesen Versen, ist diese Jahreslosung genommen worden und ich will euch ein neues Herz geben. Und es passt zu diesem Gedanken, den Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet. Es ist kein Zweifel. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet Jerusalem, Samaria, Judäa, bis an das Ende der Welt, bis an die Enden der Erde, ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet. Dazu habe ich euch berufen, ich habe euch dazu berufen. Und das ist schon mal auch eine bombige Sache, wenn ich das wissen darf. Ja, das ist so, dazu hast du mich berufen, Jesus. Ich frage mich, wie das aussieht und ich frage mich, wie du aus jemandem wie mir irgendwas rausbringen kannst. Aber wenn du es kannst, mach es. Mach es. Der alte Otto May, habe ich kennengelernt, der war 93, ist mit 103 heimgegangen zum Herrn Jesus. Ich habe ihm mal einen Brief geschrieben und sagt, ich glaube, ich bin deswegen so alt geworden, weil ich meinen Eltern immer gehorsam war. Auch nicht schlecht, ne? Aber das, was wirklich über sein Leben stand, war, der kam aus Bidika in Bissingen, aus der Thebes-Gemeinde. Und Menschen, die ihn gut kannten, Geschwister, die haben mir das bestätigt. Der Otto May, der war knapp 70, ein bisschen was über 70. Und da ist er mal eingeschlafen im Gottesdienst. Kann mal passieren, ne? Bringt mal die Zeit auch irgendwie rum. Und ist dann ausgeruht für den Sonntag. Heute war es ein echtes Segen, der Gottesdienst. Und er sagte dann, der Otto May, Herr Jesus, wenn das alles ist, was du noch für mich hast, dass ich einschlafe, dann lass mich sterben. Nicht schlecht, ne? Dann lass mich sterben, weil den Sitz, den ich hier besetze, den kann jemand anders einnehmen. Aber wenn du noch was anderes vorhast mit mir, dann wirke was in meinem Leben. Und dann sagt der Heinz, dann habe ich nochmal ganz neue Kraft bekommen. Und als ich den Mann kennengelernt habe, eben war er 93 Jahre alt, ich habe ihn das erste Mal auf seinen Traktor fahren sehen. Hätte er gar nicht mehr fahren sollen, weil er fast taub war. Aber das war der einzige Fortbewegungsmittel, mit dem er ins Altersheim kam. Und ich fragte ihn, was er denn dort macht im Altersheim. Wenn er da hinfährt, sagt der Heinz, die alten Leute dort, die brauchen Jesus. Und als ich das erste Mal bei ihm zu Hause war und er die Tür aufmachte und sich so gefreut hat, mich zu sehen, ist er mit seinen 93 Jahren, das kann natürlich nicht jeder, aber er konnte das noch, einfach auf die Knie gegangen und hat dafür gedankt. Vergesse ich nie mehr. Aber das geschieht mit einem Menschen, der das zulässt, wisst ihr, der das zulässt. Herr, sende mich, sende mich. Ich weiß nicht, wie das aussieht, ich habe keine Ahnung, aber sende mich. Mach irgendwas mit diesem Leben, das mehr Wert hat als nur 80 Jahre. Mach was mit diesem Leben, Jesus. Mach was, das Ewigkeitswert hat. Handle. Mach mich wach. Lass mich sehen, lass mich hören, lass mich sprechen von dir, Jesus. Das, was geschieht. Und das finde ich, wisst ihr, das ist diese steile Aussage in Hesekiel Kapitel 36, dieses neue Herz, diese Aussage in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Da gibt es kein Drumherum, sagt Jesus. Das wird so sein. Freu dich auch mal drüber. Weil das eine wunderbare Verheißung ist. Du wirst es machen. Ich kann es mir nicht vorstellen, Jesus. Also, boah. Aber du kannst es. Und dann bin ich gespannt, wie du das machst. Also berührt, gereinigt, um andere anzurühren. Im Statement hier von der Schule heißt es, bewegt, um zu bewegen oder zu bewegen. Berührt und gereinigt, um andere zu berühren, dass du durch mein Leben andere berührst, Jesus. In der reinigenden Gegenwart des Herrn geht dir etwas auf. Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Sende mich, sende mich in diese Welt. Sende mich, aber. Nee, sende mich, Jesus. Ich bin gespannt, wie das aussieht, ich weiß es nicht. Und es muss nicht immer sein, dass ich nach Timbuktu gehe oder sonst wohin. Sende mich. Sende mich, ich bin gespannt, wie das aussieht, Jesus. Ich bin gespannt, wie das aussieht an den Studienplatz, an dem ich zurückgehe, in die Schule, in den ich zurückgehe, zu den Pappnasen, die ich alle nicht leiden kann. Aber eventuell schenkst du tatsächlich diese Liebe, die es möglich macht, dass ich zu diesen Menschen deine Worte der Wahrheit reden darf. Ich bin mal gespannt, Jesus. Ich bin echt mal gespannt. Und es ist auch normal, was wir heute hören, so diese Angst, die gehört dazu. Weil Jesus sagt zu seinen Jüngern in Matthäus Kapitel 10, Vers 16, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Und wo ein Schaf auf jeden Fall nicht sein möchte, ist unter den Wölfen. Das Schaf würde nicht sagen, hey, cool, ihr seid echt coole Typen. Bisschen scharfe Zähne, ne? Also ihr seid auch scharfe Typen. Aber also ihr riecht ein bisschen anders wie ich. Ne? Sieht ein bisschen anders aus wie ich. Meine Ohren sind in etwa euren Ohren gleichgestaltet. Mein Haar ist ein bisschen krauser als euer Wolfspelz, aber ansonsten passt alles. Nee, das bedeutet, Jesus sagt es voraus, ihr werdet auch Angst haben, das ist so, das gehört dazu. Ihr werdet Verwundungen davon tragen in dieser Welt, das ist so. Und er sagt an einer anderen Stelle in Johannes Kapitel 16, in der Welt habt ihr Angst, ihr habt Bedrängnis in dieser Welt, das gehört dazu. Also ich lasse euch nicht als Phantasten in diese Welt, das gehört dazu, aber seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Ich habe diese Welt überwunden. Und der Johannes würde zufügen in 1. Johannesbrief, Kapitel 5, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube an Christus. An den Auferstandenen, der regiert und der wiederkommen wird. Und es hat den Jesaja gepackt, diese Glaube an diesen einen wahren Gott, an diesen herrlichen Gott, an den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und aus dieser Überzeugung heraus, Herr, sende mich. Du warst mit meinem Leben, du hast mein Leben gereinigt. Und jetzt tu was mit diesem Leben. Und wenn wir so offen sprechen mit unserem Vater im Himmel, ihr Lieben, wenn wir so ganz offen mit ihm reden, dann dürfen wir davon ausgehen, dass er was tut. Er tut was. Er spricht in unser Leben und er führt unser Leben und gebraucht unser Leben zu dem, wozu es geschaffen hat, zu dem, wo es berufen hat und wozu es gereinigt hat, damit es ein Zeugnis ist für ihn, den auferstandenen Christus. Und da dürfen wir uns drauf verlassen. Also es ist seine Herzensangelegenheit. Wisst ihr, Weltmission ist Gottes Herzensangelegenheit. Es ist nicht meine Herzensangelegenheit. Aber es ist seine Herzensangelegenheit. Und weil er mir ein neues Herz gegeben hat durch seinen Geist, ist seine Herzensangelegenheit meine Herzensangelegenheit. Oder aber es ist so in unserem Leben mit unserem Herz, wie es der Ayatollah Khomeini einst mal sagte, der Revolutionsführer im Iran, als er gefragt wurde in einen Aufsatz für die Frankfurter Allgemeine, wie sehen Sie eigentlich die Christenheit in der westlichen Welt? Und er sagte, die Christenheit in der westlichen Welt gleicht einem Stein, der im Wasser liegt. Und wenn ich diesen Stein herausnehme und diesen Stein aufschlage, dann ist er außen nass, aber innen trocken. Das war schon eine gewaltige Aussage. Aber hier spricht die Bibel davon, von einem Herzen, das nicht wie ein Stein ist, sondern das durchdrängt ist von der Gegenwart des lebendigen Gottes. Also Gott sucht den Menschen, du auch? Habe ich ein ähnlich suchendes Herz wie Gott? Wenn Jesus mein Gott ist, ja. Und wenn es nicht so ist, dann muss ich mich fragen, was ist da eigentlich los? Und wenn es nicht so ist, Leute, dann leben wir in einer Zielverfehlung, weil das ist das Ziel des Menschen, dass der Mensch sein ganzes Wesen von der Herrlichkeit, von der Barmherzigkeit, von der Heiligkeit dieses Schöpfer Gottes spricht, Ausdruck gibt. Und wenn es nicht so ist, dann ist was verkehrt, dann leben wir auf einem falschen Weg, auf einem falschen Pfad. Und die Bibel nennt es Sünde. Aber die Bibel sagt auch, dass uns Jesus einlädt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Verändert euer Denken. Lasst euer Denken verändern durch meinen Geist. Lasst es verändern. Und ihr werdet wirklich Erfüllung finden in mir. Und lasst es zu, mein Wirken. Und du kannst nicht sagen, du bist berührt, ohne die Willigkeit von ihm geführt zu sein. So viele Menschen sagen, ich bin so berührt von Jesus, boah, das ist eine coole Sache, heute benutzt man ja noch andere Worte dafür, die ich jetzt hier nicht benutzen möchte, ne? Weil ich es auch nicht hören kann. Also ich kann schon hören, aber ich kann das Wort nicht hören. Aber viele sagen, ich bin so berührt von Jesus, aber nicht geführt. Aber nicht geführt. Jesus, führ mich. Jesus, versprüht durch mich diesen Wohlgeruch Christi, wie es der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief Kapitel 2 ausdrückt. Versprüh durch mich deinen Wohlgeruch in diese Welt. Lass mich von deinen großen Taten reden, Jesus. Lass mich von deinen großen Taten reden. Und da hat mich so Psalm 71 angesprochen, als ich gestern noch so drüber nachgelesen habe, so über diese ganzen Fragestellungen. Und im Psalm 71 steht in Vers 14, ich aber will beständig harren und noch mehr hinzufügen zu all deinem Ruhm. Das soll unsere Beschäftigung sein. Ich möchte Menschen zu deinem Ruhm helfen, hinzuzufügen, Jesus. Menschen, die lernen zu staunen. Und ich darf ehrlich sein, ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Wir haben lange gebetet, auch in Serbien, wisst ihr, dass wir Menschen finden dürfen, die Jesus nicht kennen und die und zu denen wir sprechen dürfen. Und ich wusste nicht wie. Und dann stand mal an der Ampel, die Ampel war rot und uns fuhr ein Tanklastzug hinten drauf. Und ich saß hinten drin im Auto. Habe eine Notoperation dann an dem gleichen Tag noch über mich ergehen lassen dürfen, weil das ist ein Dürfen, nicht ein Müssen dann. Und den nächsten Tag drauf hat mich der Unfallverursacher besucht im Krankenhaus. Und ich durfte ihm eine Bibel mitgeben. Mittlerweile ist es so, dass dieser Unfallverursacher mit seiner Freundin, die er hat, bei einem Vortrag war, den ich gehalten habe in Belgrad. Und diese Freundin sagte dann plötzlich aus der Menschenmasse heraus, glauben Sie an Jesus als den auferstandenen Gott? Ich sagte, ja, tue ich. Und hinterher sprach sie mit mir und sagte, das wollte ich hören. Wissen Sie, ich habe als Kind einen Traum gehabt von Jesus. Genauso. Und ich habe gedacht, den würde ich so gerne kennenlernen. Und da habe ich das vergessen. Und jetzt habe ich diesen Mann kennengelernt. Dieser Mann bringt mich hierher und sie sprechen von diesem Jesus. Es muss dieser Jesus sein. Und jetzt hat man den Mann, den Unfallverursacher, eine Bibel geschenkt. Er konnte sie natürlich nicht lesen, weil er zu geschäftig war. Aber seine Tochter, die er hatte, die er immer noch hat, die sagte mit 9 Jahren, als der Papa die Bibel heimbrachte, was ist denn das für ein Buch? Und es wusste jetzt nicht so ganz genau, was das für ein Buch ist. Aber er hat versucht, es irgendwie zu erklären. Er sagte, irgendwie spricht der Gott zu uns Menschen und hin und her. Und das Mädchen sagte, oh, wenn das so ist, dann wollte ich gern, dass mir jeden Abend davon vorgelesen wird. Und dann hat seine Mama begonnen, praktisch der Enkeltochter jeden Abend aus der Bibel vorzulesen. Die Mama hat auch noch nie im Leben eine Bibel gesehen. Sie sind orthodoxe Christen. Haben keine Ahnung. Wisst ihr, das kann ich gar nicht machen. Das geht überhaupt nicht. Das sind nicht meine Kapriolen, das sind nicht meine schlauen Sprüche. Das ist das Wirken Gottes. Letzten Sonntag war er und seine Freundin bei uns zum Abendessen. Wir haben über die Gerechtigkeit der Welt gesprochen und dann haben wir gesagt, schau, die Bibel spricht oft davon, dass der Mensch sich ungerecht behandelt fühlt. Oh ja, wo steht denn das in der Bibel? Und dann stellt man fest, also sie hatten ein Neues Testament ohne Psalme, dann haben wir ihnen eine ganze Bibel gegeben. Und die nehmen die Bibel nach Hause wie eine Trophäe, Leute, wie eine Trophäe, die tragen die wie eine Trophäe. Das ist das Größte, was ich jemals in meinem Leben bekommen habe. Das kann man nicht machen, das ist nicht das, was ich gelernt habe. Das ist das Wirken Gottes. Aber was war, dass wir sagten, Jesus, wenn du uns gebrauchen möchtest für diese Menschen, dann gebrauch uns. Wir wissen auch nicht wie. Ich habe keine Ahnung. Diese serbische Sprache, die geht mir jetzt nicht gerade runter wie Olivenöl. Und die Menschen scheinen mir manchmal so hart und so unzugänglich. Okay, dann lasse ich dich an der Ampel parken und den Tanklastwagenfahrer auf sein Handy schauen. Und dann trefft ihr euch. Und dann werdet ihr über mich sprechen, über mich. Und es ist aber erst dann geschehen, nachdem ich eben den Abend zuvor diese Operation hatte und ich habe das heute Morgen erzählt, als ich auf diesem Wagen saß, nackt und bloß und mich gefragt habe, wer bin ich eigentlich wirklich? Wer bin ich denn? Ein toller Konferenzredner, den seine Messages auf Sermon Online kommen und ist das, was ich wirklich bin? Nee, ich bin auch manchmal ein ängstliches Wesen, Leute. Ich weiß auch manchmal nicht weiter. Ich wache manchmal auf mit Angst und Furcht morgens vor dem Tag. Ich weiß nicht, was er bringt. Ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Ich ringe mit mir selbst manchmal, mit meinen Versprechen, ich ringe mit meinen Sehnsüchten. Aber was ich weiß ist, Jesus ist mein Retter. Was ich weiß ist, er hat mich gereinigt. Was ich weiß ist, es gibt nichts Schöneres, als in seiner Gegenwart leben zu dürfen. Von seiner Hand gehalten zu sein und von ihm geführt und gebraucht zu sein in dieser Welt. Es gibt nichts Schöneres. Und es gibt nichts Schöneres, dass durch deinen Mund dieses Wort von Jesus kommen darf. Und der Paulus sagt, wie sollen sie es denn hören, wenn es ihnen niemand sagt? Wie denn? Und Gott hat seine Möglichkeiten, handelt mit Träumen und mit allem Möglichen. Letztendlich aber kommt der Glaube aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Also die Menschen müssen das Wort Gottes hören. Und deswegen möchte ich euch zum Schluss noch sagen, beschäftigt euch mit dem Wort Gottes, nicht mit den Worten über das Wort Gottes, sondern mit dem Wort Gottes. Beschäftigt euch mit Jesus, beschäftigt euch mit seinem Wort, lasst die Bibel wieder zu euch sprechen. Jesus, mach mir die Augen auf, lass mich staunen. Und aus dem heraus, aus diesem Staunen, nicht aus einer Furcht oder aus einer christlichen Geschäftigkeit heraus, weil mir irgendwas machen muss, sende mich. Nee, sondern aus diesem Überzeugten, ich bin so getroffen von deiner Liebe, so getroffen von der Reinigung deines Blutes, Jesus. Gebrauch dieses Leben. Und lass dieses Leben gebraucht sein, dass dein Zeugnis in diese Welt getragen wird. Und Jesus macht es und er weiß, wie er es machen kann. Und es ist natürlich super, wenn ich dann auf so eine Schule gehe und eine super Ausbildung bekomme und dann in der Schule Jesu bleiben darf und er mir das alles vertieft, was ich hier alles gelernt habe und es plötzlich zur Wahrheit werden lässt in meinem Leben. Manchmal ganz, ganz anders, als wir Menschen uns das vorstellen. Aber es spielt auch keine Rolle. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, dass unser Leben dazu dient, dass die Herrlichkeit des Vaters verkündigt wird in dieser Welt. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, dass unser Leben dazu benutzt wird, dass andere noch zu seinem Ruhm dazugeführt werden. Wie? Herr Jesus, hier bin ich, sende mich. Ich weiß nicht wie, aber sende mich. Mach was mit diesem Leben und ich bin gespannt, was du tust. Lass mich so ein Otto Mai sein. Lass mich so eine Frau sein in diesem Bed and Breakfast. Jesus, tu das. Und ich bin gespannt, was draus wird. Ich bin gespannt, wie du reagierst. Ich habe Angst, Herr Jesus, ich habe Furcht, ich kann mir es nicht vorstellen. Aber auf dein Wort hin und gewirkt durch deine Liebe möchte ich es gerne sein. Ein Zeugnis für dich, gesandt von dir, für andere, damit der Ruhm des Vaters verherrlicht wird in dieser Welt. Ich will von deinen Wohltaten erzählen, von dem, was du mir Gutes tust, Jesus. Wie du mich liebst, wie du mich veränderst, wie du Schuld vergibst, wie du Hoffnung gibst, Ziele gibst, wie du ein Herz erfüllst mit der Liebe Gottes. Möge Gott uns dazu segnen. Amen.